HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Katrin Schmick. Ein 12-jähriges Mädchen stirbt beim Sprung von einem Freefall-Tower im Vogelsbergkreis. Jetzt beschäftigt sich das Gießener Landgericht mit diesem Unfall. 2 Monate lang war der Freefall Tower die Attraktion auf dem Hoher Rootskopf im Vogelsbergkreis. Doch dann, kurz vor Ende der Sommerferien im Jahr 2015, kam es zu einem tragischen Unfall. Ein 12-jähriges Mädchen kam bei einem Sprung ums Leben. Jetzt begann in Gießen der Prozess gegen die Betreiber des Sprungturms. Unser Reporter Klaus Pradella war beim Prozessauftakt dabei und wir wollten von ihm wissen, was haben die Angeklagten gesagt vor Gericht? Ihnen wird ja fahrlässige Tötung vorgeworfen.
Ja, sie haben im Wesentlichen ihre Verantwortung für dieses schreckliche Unglück zurückgewiesen. Die 42 und 44 Jahre alten Männer aus Butzbach, die wollten für ihren Kletterpark eine Attraktion für die Sommerferien haben, du hast gesagt. Und so sind eben über das Internet sie auf diesen österreichischen Anbieter dieses Freefall Towers auch gestoßen. Und der hat dann auch einen Teil dieser Anlage, nämlich ein 100 Quadratmeter großes Luftkissen, aufgebaut. Die Angeklagten und ihre Mitarbeiter sind von ihm auch eingewiesen worden. Das haben sie heute ganz detailliert auch erklärt. Ja, und dabei so beteuern die Angeklagten, hätten sie auch mehrfach die Sicherheitsfrage gestellt, aber die österreichischen Vermieter dieses Luftkissens hätten signalisiert, alles klar, sie hätten auch die Anlage dann abgenommen und für sicher erklärt. Und so lief die eben auch einen Monat lang ohne Probleme. Allenfalls hätten sich einige Springer mal ein paar Hautabschürfungen zugezogen, bis aber eben zu diesem tragischen Tag, dann Ende August 2015.
Die Staatsanwaltschaft sieht das aber alles ganz anders. Was genau wirft sie Ihnen vor?
Also sie meint, die gesamte Anlage sei nicht verkehrssicher gewesen. Angefangen von der oberen Plattform, immerhin 9 Meter hoch, die habe nicht ausreichend weit über dieses Luftkissen hinausgereicht, so wie man es ja beispielsweise aus Schwimmbädern kennt. Und auch außerhalb oder am Rand dieses Luftkissens habe zum Beispiel ein Fangnetz gefehlt. Aber die Angeklagten weisen eben die Schuld auf diese österreichische Firma. Gegen die läuft übrigens auch parallel ein Ermittlungsverfahren. Das heißt also, das Gericht muss nun klären, wer trägt von diesen beiden im Grunde genommen die Schuld.
Waren denn die Eltern des Mädchens auch im Gericht?
Ja, der Vater ist als Nebenkläger dabei. Die Mutter, eine Frau aus Ecuador, sie ist als Zeugin gehört worden. Sie war mit ihrer Tochter und einer Bekannten an jenem Sommertag vor 3,5 Jahren auch am Horotskopf. Sei ein Geschenk für ihre Tochter gewesen von der Freundin, sagte die Frau. An Einzelheiten könne sie sich aber nicht mehr erinnern. Nur, wie ihre Tochter vor dem Sprung nochmal zu ihr gekommen sei und sie umarmt habe. Dann habe sie zusehen müssen, wie sie eben auf den Boden knallte. Andere Leute, die hätten sie dann aber daran gehindert, zu ihrer Tochter zu laufen. Ja, und dann brach die Frau eben hier vor Gericht in Tränen aus.
Prozessauftakt in Gießen. Vor Gericht stehen die Betreiber des Freefall Towers, von dem ein 12-jähriges Mädchen vor 3,5 Jahren gesprungen und dabei tödlich verunglückt ist. Informationen dazu von Klaus Pradella. Die Affäre um eine rechtsextreme Chatgruppe in einer Frankfurter Wache hat das Thema extremistische Haltungen und Rassismus innerhalb der Polizei auf die Tagesordnung gesetzt. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt ging es jetzt um die Frage, wie sich der Migrantenanteil bei der hessischen Polizei verändert. Der ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Inzwischen ist jeder 5. Berufseinsteiger Nachfahre von Einwanderern. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, berichtet Volker Siefert.
Traumberuf, Polizist. Immer mehr junge Menschen, die in ihrer Familie jemanden haben, der nach Deutschland eingewandert ist, kommen zur hessischen Polizei. Alle durchlaufen die gleichen Prüfungen und wenn diese bestanden, ist die gleiche Ausbildung bei der Polizeiakademie Hessen. Dort zuständig ist Eva Hertel.
Bei den Berufseinsteigern haben wir zuletzt festgestellt einen Anteil von 21%, die einen Migrationshintergrund haben. Insofern hat er sich in den letzten 6 Jahren erheblich verbessert.
Und entspricht derzeit dem Anteil von Abiturienten mit Migrationshintergrund. Erfolg einer gezielten Ansprache der hessischen Polizei. Auf jedem Flyer oder Werbeplakat sind inzwischen junge Menschen mit dunkler Hautfarbe abgebildet.
Über die Sprache und die Kultur hinaus dient es auch damit, Identifikationsfiguren zu haben, also auch aktive Teilhabe zu signalisieren. Ja, dass Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund genauso Polizeibeamte werden können wie jeder andere auch, das ist wichtig. Das wirkt innerhalb der Polizei, das wirkt gegenüber den eigenen Familien der Betroffenen und das wirkt auch bei jedem Bürgerkontakt.
Wirkt dies auch gegen rassistische Vorurteile innerhalb der Polizei gegen rechtsextreme Tendenzen, wie bei der Chatgruppe in einer Frankfurter Wache? Professor Raphael Beer bildet Polizisten in Hamburg aus. Er ist skeptisch.
Meine Anmutung ist dabei, das eine ist natürlich gut zu machen und zu wissen, Es löst aber nicht die Auseinandersetzung mit dem Extremismus in der Polizei ab und es egalisiert überhaupt nichts. Also die Frage nach den Migranten in der Polizei ist völlig unabhängig erstmal zu stellen zur Frage von extremistischer Abweichung.
Dass Migranten die Polizei gegen Rassismus und extreme politische Einstellungen immunisieren, sei eine überhöhte Erwartung, meint Bär. Auch Migranten seien vor solchen Einstellungen nicht gefeit. Doch in der Praxis der Ausbildung müssen alle Anwärter mit stressigen Situationen klarkommen, erzählt Soziologiedozentin Katrin Hartmann von der Polizeiakademie.
Konkret bedeutet das, dass sowohl Studierende mit als auch ohne Migrationshintergrund in Einsatzsituationen kommen, in denen sie sich auseinandersetzen müssen mit Bevölkerungsgruppen, zu denen sie bisher keinen Zugang hatten. Es gibt Kollegen, die dann frühzeitig schon beschimpft werden, bespuckt werden. Das sind Erfahrungen, mit denen muss so ein junger Mensch erstmal klarkommen.
Aber auch diese Botschaft hat die Ausbilderin. Der harte Kerl in Uniform, die taffe Polizistin, die nicht über Gefühle sprechen, hätten ausgedient.
Das ist ein Berufsbild, das mittlerweile überholt ist. Bei den jungen Leuten, mit denen ich zu tun habe, habe ich den Eindruck, hier wird tatsächlich auch über Gefühle gesprochen. Was macht das denn gerade mit mir, was ich da erlebe? Und das ist ein erster Schritt, ein ganz wichtiger erster Schritt.
Ein Bericht von Volker Siefert. Wer am Bahnsteig steht und auf den Zug wartet, kann sich jetzt an vielen Bahnhöfen einfacher die Zeit vertreiben. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV bietet seit letzter Woche an seinen Fahrkartenautomaten kostenloses WLAN an. Die meisten der 600 Automaten sind schon umgerüstet. Bis Ende des Monats sollen dann alle Geräte einen kostenlosen Internetzugang haben. Das klingt super. Ob das WLAN auch in der Praxis funktioniert und eine stabile Verbindung bietet, das hat Marie-Kathrin Fromm für uns getestet.
Am Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens warten Sandra und Klaus auf die S-Bahn. Sie sind gerade von einer USA-Reise zurückgekommen und wollen sich über das Smartphone informieren, was es Neues gibt. Dafür nutzen sie das kostenlose WLAN am Bahnsteig. Über einen Router im Fahrkartenautomaten gelangt das Signal zum Handy. Dazu müssen sie nur das Netzwerk auswählen.
RMV wahrscheinlich, ja.
Und den Nutzungsbedingungen zustimmen.
Kostenlos einloggen, das dauert einen Moment. Ja, funktioniert eindeutig, ja. Sieht gut aus.
Ich habe jetzt gerade ein YouTube-Video geöffnet. Es läuft reibungslos.
Sie sind etwa 10 Meter vom Automaten entfernt. Die Internetverbindung ist gut und stabil. Laut RMV können die Kunden mit bis zu 150 Megabyte pro Sekunde surfen. Sandra und Klaus sind die einzigen am Bahnsteig, die den WLAN-Hotspot nutzen. Das Angebot hat sich offenbar noch nicht rumgesprochen. Viele finden den kostenlosen Zugang praktisch.
Ja, natürlich. Finde ich immer gut. Ich bin viel unterwegs. Und von daher begrüße ich das immer, wenn ich halbwegs kostenlos mich in ein Netz einloggen kann.
Wenn es denn funktioniert. Bei Sandra und Klaus bricht die Verbindung auf einmal ab.
Bei uns war es jetzt zumindest so, dass es sofort wieder weg war. Also wir haben beide ungefähr nach einer Minute nichts, also keinen Empfang mehr gehabt.
Und auch in der S-Bahn haben sie keine Internetverbindung. Die Züge werden seit einigen Monaten nach und nach mit WLAN-Routern ausgestattet. Aber erst Ende des Jahres haben die Bahn und der RMV alle 200 Züge umgerüstet. Bis dahin bleibt es Zufall, ob man eine Bahn mit WLAN erwischt. Die Automaten sind dagegen bereits fast alle freigeschaltet. WLAN gibt es an allen türkisfarbenen neuen Automaten, die der RMV im letzten Jahr aufgestellt hat. So auch am Bahnhof in Frankfurt Höchst. Ein Mann schaut sich auf seinem Handy-Display ein Video an. Es ruckelt.
Ja, manchmal geht, manchmal aus.
Bei einer jungen Frau läuft es besser. Sie spielt bei YouTube ein Musikvideo ab. Die WLAN-Verbindung funktioniert einwandfrei.
Also es ist, muss ich sagen, für das, dass es ein offener WLAN ist, eine sehr, sehr gute Qualität.
Sie hat das WLAN-Angebot auch schon in der S-Bahn genutzt. Ihr Zugang wurde gespeichert. Ihr Smartphone verbindet sich jetzt immer automatisch mit dem kostenlosen RMV-WLAN, wenn sie im Internet ist. Egal ob am Automaten oder in der S-Bahn.
In der Bahn war es eigentlich recht gut. Klar, nicht so schnell jetzt wie normal daheim, aber hat super funktioniert.
Jeder Nutzer hat pro Tag ein Datenvolumen von 100 Megabyte zur Verfügung. Genug, um ausgiebig zu surfen und sich Videos anzusehen. Vorausgesetzt, die Verbindung ist stabil. Das scheint im Moment noch nicht einwandfrei zu funktionieren.
Fulda ist Deutschlands erste Sternenstadt. Diesen Titel hat die Stadt jetzt von der Non-Profit-Organisation Dark Sky Association verliehen bekommen. Dahinter steckt die Idee, etwas gegen die Lichtverschmutzung zu tun, also gegen zu viel Streulicht, das die Sterne am Nachthimmel überstrahlt. Was heißt das nun für Fulda? Michael Partner berichtet.
Fulda muss jetzt ganz neue Straßenlaternen kaufen. Die Stadt ist eine Dark Sky Community. Der Titel bedeutet aber nicht, dass in Fulda die Lichter ausgehen, sagt Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld.
Es geht natürlich nur darum, dass wir die Technik sukzessive so umstellen, dass wir so wenig als möglich Lichtverschmutzung verursachen. Das ist eine Selbstverpflichtung, die wir eingehen. Und das Prädikat als Deutschlands erste Sternenstadt ist für uns ein echter Ansporn.
8 Jahre hat die Stadt Zeit zum Umrüsten. Die Kosten sollen sich in dieser Zeit durch die Energieeinsparung amortisieren. Die großen Peitschenlampen müssen ganz verschwinden. Neue Lampen dürfen nur noch nach unten strahlen und nur noch ein warmes gelbes Licht aussenden, keinen kalten blauen Farbton. Schaufenster, Lichtreklamen, Hofeinfahrten, Tankstellen, Geschäftsleute und Hausbesitzer müssen erst noch überzeugt werden. Die Rhön ist bereits seit 5 Jahren ein Sternenpark. Sabine Frank koordiniert die Bemühungen dort.
In der Stadt hat man natürlich ganz andere Anforderungen. Das eine ist natürlich die Umrüstung der Beleuchtung, aber der andere Teil ist natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt die Bürger mehr mitnehmen, Infomaterial für die Gewerbetreibenden, für die Haushalte.
Der Titel ist eine gute Werbung. Astronomische Führungen im Sternenpark boomen. Auch Fulda will den Titel Sternenstadt touristisch nutzen. Schloss und Dom sollen künftig punktgenau angestrahlt werden. Also kein Streulicht soll unnütz im Nachthimmel verschwinden. Sternenstadt Fulda, die Leute finden es gut.
Finde ich ganz toll, dass es sowas gibt. Und dass Fulda diese Auszeichnung bekommen hat, finde ich auch sehr schön.
Ja, dass man die Sterne sieht nachts, weil das nicht so hell ist hier oben am Himmel. Ich finde das okay so, ja, ja.
Ich wohne in Heimbach, da ist sowieso schon ein bisschen spärlich mit den Straßenlampen. Ja, dann guckt man vielleicht mehr nach dem Himmel, das kann schon sein.
Fulda ist Deutschlands erste Sternenstadt, Michael Pörtner berichtete. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Katrin Schmick. Und diese Sendung gibt es wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de.